Info 3 Abend.
Ungewisser Ausgang. In Syrien treffen sich Regierung und Opposition zu einem schwierigen Dialog. Mäßiger Nutzen. In Australien führt die Regierung eine CO2-Steuer für die Industrie ein. Steigender Druck. In Großbritannien steht David Cameron in der Kritik wegen des Zeitungsskandals. Und das Wetter. Am Abend und morgen früh noch stellenweise nass. Dann wird es ziemlich sonnig bei 26 Grad. Am Mikrofon sind Raphael von Matt und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
In Syrien hat die Regierung Gespräche mit Vertretern der Opposition begonnen, 4 Monate nach Beginn der Proteste. Vizepräsident al-Sharaz sagte, Ziel der Gespräche sei es, aus Syrien einen pluralistischen, demokratischen Staat zu machen. Die bekannten Oppositionellen blieben dem ersten Treffen in Damaskus jedoch fern. Sie begründeten das mit der Gewalt der Armee und Polizei gegen friedliche Demonstranten. Tausende säßen ohne Prozess im Gefängnis. Die australische Regierung will eine Steuer auf dem CO2-Ausstoß einführen. Premierministerin Julia Gillard kündigte nach langen Verhandlungen an, ab kommendem Jahr müssten 500 Unternehmen eine Steuer entrichten in der Höhe von 21 Franken pro Tonne Kohlendioxid. Damit würden 5% der heutigen CO2-Emissionen in Australien verhindert, erklärte die Regierungschefin. Ausgenommen von der CO2-Steuerbelastung wird die Landwirtschaft und die Stahl- und Aluminiumindustrie erhält Ausgleichszahlungen. Das Parlament hat dem Programm noch nicht zugestimmt. In Großbritannien wächst der Druck auf die Regierung nach der Schließung der Boulevardzeitung News of the World, dem Medienunternehmer Rupert Murdoch keine Konzessionen zu machen. Dabei geht es auch um die geplante vollständige Übernahme des äußerst profitablen Satellitensenders B-Sky B durch Murdoch. Journalisten von News of the World und privaten Ermittlern wird vorgeworfen, Telefone von Politikern und Prominenten abgehört zu haben, wie auch von Angehörigen von Terroropfern und gefallenen Soldaten. In Nordirland sind bei Ausschreitungen mindestens 6 Polizisten verletzt worden. Wie die Behörden bekannt gaben, griffen rund 100 Demonstranten in einer Kleinstadt nördlich von Belfast die Polizei mit Brandbomben an und brachten zudem einen Bus in ihre Gewalt. Die Polizei habe Gummigeschosse und Wasserwerfer eingesetzt. Im Juli führen nordirische Protestanten jeweils Gedenkmärsche durch, um an eine Schlacht im Jahre 1690 zu erinnern, bei der das protestantische Heer seine katholischen Gegner geschlagen hatte. Die Österreicherin Maya Haderlapp ist die Gewinnerin des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises. Die Jury lobt ihre Arbeit mit dem Titel »Im Kessel« als Dorf- und Familiengeschichte über den Widerstand der Kärntner Slowenen gegen die deutsche Wehrmacht. Maya Haderlapp gewann den mit 25.000 Euro dotierten Literaturpreis gegen 13 Mitbewerberinnen und Bewerber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Formel 1. Der Spanier Fernando Alonso hat auf Ferrari den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone gewonnen. Zweiter wurde der Deutsche Sebastian Vettel auf Red Bull, Dritter der Australier Mark Webber, ebenfalls Red Bull. Der Sauberpilot Sergio Perez kam auf Platz 7. Ausgeschieden sind der Schweizer Sebastian Buemi und der zweite Sauberfahrer Kamui Kobayashi.
Info 3 Abend. Die Themen.
Dialog in Syrien. Wie sich der despotische Präsident Assad Syriens Zukunft vorstellt. CO2-Steuer in Australien. Was die Energiesteuer im Kampf gegen den Klimawandel bringt oder eben nicht bringt. Und
this is not where we wanted to be and it's not where we deserve to be.
Ein Ende in Schande für News of the World, weshalb manche der britischen Sonntagszeitung trotzdem nachweinen.
Das Wetter. Am Abend immer noch vereinzelte Gewitter, morgen Montag im Osten zunächst noch stellenweise Regen, dann in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig. Temperatur im Norden bei 26 Grad, im Süden bis 30 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr in den Regionen Solothurn, Aargau, Basel. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Walterswil und der Verzweigung Herkingen. Circa 6 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Der Verkehr wird einstreifig geführt. Rückstau bildet sich auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal. In der Gegenrichtung auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Niederbipp und Rotrist circa 15 Kilometer Stau wegen eines weiteren Unfalls. Folglich bildet sich auf der A2 Richtung Luzern Rückstau zwischen dem Belchentunnel und der Verzweigung Herkingen. Weiter in der Ostschweiz auf der A1 zwischen Rheineck und St. Margrethen Verkehrsbehinderung durch Hagel. Bitte fahren Sie vorsichtig. Weiter. Auf der Nord-Süd-Achse etwa 3 Kilometer Stau und eine halbe Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Göschenen in Richtung Süden. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Und in der Gegenrichtung circa 2 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Süd-Portal in Airolo. Die Wartezeit beträgt hier eine halbe Stunde. Dann, im Berner Oberland ist die Hauptstraße zwischen Gatmen und dem Sustenpass aufgrund eines Erdrutsches in beiden Richtungen gesperrt. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Balteswil und Affoltern stockender Verkehr wegen eines Unfalls und in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern stockender Verkehr.
Info 3 Abend.
Wo immer in Syrien die Opposition ihre Stimme erhebt, lässt Präsident Assad mit Scharfschützen oder gar mit Panzern antworten. 4 Monate dauern die Proteste in Syrien und deren blutige Unterdrückung schon. Und nun plötzlich sollten alle an einem Tisch sitzen, um gemeinsam einen Ausweg aus der Krise zu finden. Präsident Assad rief zum nationalen Dialog. Doch praktisch alle Oppositionskräfte sind den Gesprächen ferngeblieben. Ich habe eine Ostkorrespondentin Irin Mayer gefragt, wieso denn?
Also wir können ja nicht von einer homogenen syrischen Opposition sprechen. Es gibt die Gruppe, die auf der Straße demonstriert, mit einem einzigen Ziel, den Sturz des Regimes. Und diese Gruppe lehnt jeden Dialog mit Assad und seinem Regime ab. Sie sagen, es hat keinen Sinn mehr, mit diesem Regime zu sprechen. Und dann gibt es eine relativ große Gruppe, die auf den Dialog setzt. Die will mit dem Regime sprechen, weil sie Angst hat vor einem gewaltvollen Sturz von Assad, weil sie fürchtet, das Land würde ins Chaos abdriften. Diese aber verlangen auch ganz klar zuerst das Ende der Gewalt. Also Präsident Assad müsse zuerst seine Truppen zurückziehen und die Leute friedlich protestieren lassen. Erst dann sei ein Dialog möglich.
Doch gerade das, dass eben die Gewalt ein Ende nimmt, das steht eigentlich nicht in Aussicht.
Nein, davon ist wirklich gar nichts zu sehen. Das Regime lässt weiterhin praktisch alle Proteste niederschlagen. Die Armee und die Geheimpolizei ziehen seit Monaten praktisch von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, wo sich etwas regt und schlagen zu. Und man erfährt immer wieder von schrecklichen Vorgängen, von Zeugenaussagen. Human Rights Watch, die Menschenrechtsorganisation, hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem sie syrische Offiziere anklagt, dass sie ihren Soldaten den Schießbefehl geben würden, also auf unbewaffnete Zivilisten zu schießen.
Da zeigen sich keine Zeichen der Entspannung. Irin Mayer, das Regime, das syrische, hat dennoch einen demokratischen Staat als Ziel dieses Dialogs genannt. Wie ernst darf man das nehmen?
Das ist die Kernfrage. Wie glaubwürdig ist dieses Regime in seinen Versuchen? Also Assad setzt offensichtlich auf eine Parallelstrategie. Auf der einen Seite lässt er den Aufstand niederschlagen, auf der anderen Seite setzt er auf den Dialog. Das funktioniert nicht, wie wir sehen. Die Oppositionellen kommen nicht, solange er Gewalt ausübt. Aber wenn wir heute Vizepräsident Jarrah gehört haben in diesem Dialog, an diesem runden Tisch, er wurde übrigens vom syrischen Fernsehen direkt übertragen, dann ist da eigentlich alles in der Substanz. Ist es ein Fahrplan, nachdem Syrien zu einem pluralistischen, demokratischen Staat werden soll? Es fehlt in dieser Präsentation praktisch nichts. Neues Mediengesetz, neue Verfassung, Gleichheit der Bürger. Aber eben die Glaubwürdigkeit, das ist die Frage.
Wie ist Ihre Einschätzung, Irin Mayer? Glauben Sie an eine friedliche Zukunft?
Ich glaube, das Regime hat immer noch eine Chance. Es hat immer noch Support oder Unterstützung in einem Teil der Bevölkerung. Aber nur wenn es die Gewalt wirklich stoppt, wenn es wirklich aufhört, den Protest niederzuschlagen, hat es eine Chance auf einen friedlichen Wandel.
Sagt Irin Mayer.
Info 3 Abend.
In Australien sollen 500 der größten Umweltverschmutzer künftig zur Kasse gebeten werden. Eine CO2-Steuer soll dazu beitragen, dass das Land seinen Ausstoß an gefährlichen Treibhausgasen reduziert. Doch die Wirkung der neuen Steuer dürfte beschränkt sein. Urs Welterlin.
Der Kampf um ein Emissionshandelssystem war das politische Pendant einer Zangengeburt, aber ohne Schmerzmittel. Nach Jahren der Polemik, bitterer politischer Grabenkämpfe und sogar Todesdrohungen gegen Klimawissenschaftler erreichte die Regierung von Premierministerin Julia Gillard jetzt eine Kompromisslösung. Mit Hilfe der Grünen und einer Handvoll Unabhängiger soll ein ab 2012 geltendes Gesetz eingeführt werden. Danach sollen 500 Unternehmen eine Steuer in Höhe von etwa 23 Franken pro Tonne CO2-Emissionen entrichten. Die Abgabe steige jährlich um 2,5%, um 2015 schließlich zu einem marktorientierten Handelssystem zu werden. Bis 2020 würden damit 159 Millionen Tonnen Emissionen verhindert, im Vergleich zum Jahr 2000 ein Rückgang von 5%. Die Australier wollten das Richtige für die Umwelt tun, meinte Gillard. Selbstlob von Politikern dürfte in den kommenden Tagen öfters zu hören sein. In der Tat ist das Gesetz ein bedeutender Durchbruch. Denn im Vergleich mit Europa steht Australien bezüglich Umweltschutz ganz am Anfang. Wegen seiner Abhängigkeit vom Brennstoff Kohle ist es pro Kopf einer der größten Treibhausgasemittenten der Welt. Solar- und Windenergie gibt es kaum. Die im Gesetz vorgesehene Schaffung eines Fonds zur Finanzierung von erneuerbaren Energien wird von der Industrie somit begrüßt. Wenig Freude hat die konservative Opposition unter ihrem Führer Tony Abbott. Er nannte das Gesetz sozialistisch. Während der ganzen Debatte zur Vorlage hatte er vor dem Kollaps der Wirtschaft gewarnt und die Klimawissenschaft in Frage gestellt. Er hat die Unterstützung der mächtigen Bergbauindustrie. Die meinte heute, die Abgabe werde zu Stellenabbau in den Minen führen. Das ist laut unabhängigen Beobachtern unwahrscheinlich. Die CO2-Abgabe wird den Preis für Rohstoffe nur minimal beeinflussen. Außerdem sollen besonders umweltschädliche Industrien wie Stahl und Aluminium vorerst mit Milliarden an Steuergeldern für mögliche Gewinneinbußen kompensiert werden. Auch die Schweizer Xstrata wird auf diese Weise profitieren. Die in Zug beheimatete globale Rohstofffirma kämpfte im letzten Jahr gegen die Einführung höherer Steuern auf Rohstoffgewinne. Mit großem Erfolg, der damalige Premierminister Kevin Rudd wurde auf massiven politischen Druck hin durch Julia Gillard ersetzt.
Info 3 Abend.
Heute ist sie nun also zum letzten Mal erschienen. Die größte britische Sonntagszeitung News of the World. Sie wird ja wegen des Abhörskandals eingestellt. Doch die letzte Ausgabe war noch einmal ein Rückblick auf 168 Jahre Boulevardgeschichte, auf Sex and Crime und auf ein düsteres Kapitel Pressegeschichte. Barbara Wesel von der ARD.
Mit fröhlichen Klängen verabschiedet sich die News of the World auf ihrer Website von ihren Lesern. Allen, die es nicht geschafft haben, heute Morgen an den Zeitungskiosken eines der Abschiedsexemplare zu ergattern, denn die waren schnell ausverkauft. Auf Wiedersehen und vielen Dank heißt die letzte Schlagzeile des Blattes. Das britische Leser jahrzehntelang mit Sex and Crime Skandalgeschichten von Prominenten und Politikern unterhalten hatte. Der Abschied der 200 Beschäftigten bei dem Sonntagsblatt gestern Abend war tränenreich, denn sie fühlen sich als unschuldige Opfer eines Skandals, der auf ihre Vorgänger Mitte des vergangenen Jahrzehnts zurückgeht.
This is not where we wanted to be and it's not where we deserve to be.
Das ist nicht, wo wir sein wollten und nicht, wo wir verdienen zu sein, sagte Chefredakteur Colin Myler vor den zum letzten Mal verschlossenen Türen des Zeitungsgebäudes. Er und sein Team fühlen sich als Bauernopfer in einem Machtkampf, bei dem es längst um andere und größere Ziele des Konzernchefs Rupert Murdoch geht. Die Übernahme des Satellitenkanals BSkyB und damit die Dominanz auf dem britischen Fernsehmarkt. Dagegen aber formiert sich inzwischen der Widerstand. Oppositionsführer Ed Miliband sagt,
die Idee, dass diese Organisation, wo es diese scheußlichen Praktiken gab, die Übernahme einfach aufgrund von Zusicherungen genehmigt werden soll, das wird nicht funktionieren. Diese scheußlichen Praktiken aber, das Abhören tausender Mobiltelefone, nicht nur von Prominenten, sondern auch von Verbrechensopfern und Kriegswitwen und die systematische Bestechung von Polizisten, bringen für die Konkurrenzzeitungen jetzt ein schönes Schlachtfest. Monatelang, solange die Polizei den Fall untersuchen wird, gibt es neue Enthüllungen über die News of the World, wo offenbar die arrogante Haltung entstanden war, man habe alle Politiker in der Tasche und stehe einfach über dem Gesetz. Der Skandal hat auch politische Folgen. Der Ex-Pressechef von Premierminister David Cameron wurde am Freitag vorübergehend festgenommen und von der Polizei verhört, weil er in den Skandal verstrickt ist. Und der liberale Koalitionspartner in der Regierung muckt auf.
Yeah, big reputational risks were being run.
Da wurden große Risiken mit unserem guten Ruf eingegangen, meint Minister Chris Huhne. Jetzt ist Cameron unter Druck. Morgen empfängt er die Eltern des ermordeten Mädchens, dessen Handy von der Zeitung abgehört und manipuliert worden war. Er hat etwas wiedergutzumachen. Und das Land denkt darüber nach, wie es kommen konnte, dass britische Politiker jahrzehntelang vor Rupert Murdoch und seinen Zeitungen in die Knie gingen, dass sein Medienimperium mehr politische Macht hatte, als einer Demokratie gut tut.
So viel Info 3 am Sonntag. Das Wichtigste aus dem In- und Ausland in einer Viertelstunde. Info 3 gibt es auch im Internet unter drs.ch. Verantwortlich heute Raphael von Matt.